Zu Beginn, danke Bernd, haben wir für Deutschland gebetet. Dafür, wie es uns gerade geht, für die Politik, für die Regierung, aber auch wie das uns als Einzelne betrifft. Und ich denke, es passt total gut zum heutigen Sonntag, dass wir zuerst mal unsere Sorgen loswerden und jetzt wirklich wissen können, wir haben das, was unser Land betrifft, an Gott abgegeben. Jetzt sehen wir gleich ein Impulsvideo, wo wir sehen, wie es in anderen Ländern ausschaut. Und dass wir uns wirklich auf die Nöte dieser anderen Länder uns gleich mal konzentrieren können. Und ich denke, ihr werdet feststellen, dass wir so viel Grund für Dankbarkeit haben, aber auch so viel Grund haben, ganz tief ins Gebet zu gehen. Film ab.
Stell dir mal vor, nur für einen Augenblick, stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen und der Pastor geht nach vorn. Ihr nehmt das Abendmahl gemeinsam, andächtig doch voller Freude. Und mit einem Mal stürmt die Polizei euer Gebäude. Befehle werden gebrüllt, ein Baby fängt an zu schreien. Euer Pastor wird verhaftet, seine Frau beginnt zu weinen. Ein junger Mann will sich wehren, doch bekommt den Schlagstock auf die Hände. Und in das Chaos tritt ein Polizist ans Mikro und verkündet, eure Gottesdienste haben ab sofort ein Ende. Und stell dir mal vor, nur für einen Augenblick, stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen, doch du gehst nicht zur Kirche, denn dort haben deine Kinder Angst seit dem Anschlag im Nachbarort. Und es wäre eine Lüge, ihnen zu sagen, dass euch das nicht ebenfalls droht. Wer weiß, ob nicht heute ihr an der Reihe seid. Die Dschihadisten haben euch gewarnt, vielleicht ist es jetzt soweit. Und du willst Jesus mit der Gemeinde anbeten. Willst deine Freunde wiedersehen, aber vielleicht ist es ein bisschen zu riskant, heute zum Gottesdienst zu gehen. Und stell dir noch eines vor. Nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Montag, ihr trefft euch an einem geheimen Ort. Der Sonntag wird zu auffällig, darum seid ihr heute bei deinem Schwager versammelt um den Esstisch. Scheinbar nur Familie und Freunde, die essen und Tee trinken. Oder doch eine Untergrundgemeinde, die ein verbotener Glaube verbindet? Wenn euch jemand dabei findet, so viel ist sicher. Seid ihr abhängig von der Gnade eines Richters? Was, wenn all das Realität wäre? In diesem Augenblick, an vielen Orten dieser Erde. Denn das ist es. Das und noch viel mehr, das ist das, was Menschen erleben, wenn sie bekennen, Jesus ist Herr. Und bitte hab keine Angst oder ein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Aber lass uns sie auch gebrauchen. An der Seite unserer Geschwister in Verfolgung laufen. Für die, die keine Stimme haben, unsere Stimme erheben. Für die beten, die keine Kraft mehr haben zu beten. Denn das ist das, wonach sie uns als erstes fragen. Würdet ihr unsere Last im Gebet mit uns tragen? Und darum ist es das, womit wir als erstes starten. Warum wir heute handeln, statt noch einen Tag zu warten. Damit sie die Kraft bekommen, an Jesus festzuhalten. Den Mut haben, seinen Namen zu bejahen. Und auch wenn jedermann sie hasst, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dann gehen Gefängnistüren auf. Innere Wunden beginnen zu heilen. Wer schon aufgeben wollte, wird gestärkt, um dran zu bleiben. Und aus Verfolgern werden Nachfolger. Auf ihr Zeugnis hin und durch sein Wort. Wir beten. Und Jesus antwortet, stell dir das mal vor.
Was sagt man zu Menschen, die in so einem Land leben? Meine Mutter hat mich letztens gefragt, als ich sie besucht hatte im Urlaub, da hat sie gesagt, dass eine Freundin von ihr, ihr Sohn hat sich umgebracht. Und da hat sie mir die Frage gestellt, wie kann ich meiner Freundin Trost spenden? Was kann ich ihr sagen? Ich hatte da noch kein Patentrezept, ich beschäftige mich gerade mit der Frage. Aber ich weiß, dass Jesus überall Licht schenkt. Ich war mal bei einer Beerdigung dabei. Da ging es darum, dass ein Vater mit seinem Traktor aus Versehen sein Kleinkind überfahren hat beim Rückwärtsfahren. Ganz schreckliche Geschichte. In dem Gottesdienst hat der Pastor es geschafft, so eine gute Rede zu halten, so vom Heiligen Geist geführt, dass in dem Gottesdienst nicht nur geweint, sondern auch gelacht werden konnte. Was man sich nicht vorstellen kann. Einfach weil der Heilige Geist gewirkt hat. Aber ich möchte gar nicht abschweifen von der Situation hier. Was sagen wir zu Menschen, wenn sie ihren Glauben leben wollen und dafür ins Gefängnis kommen oder sogar umgebracht werden? Die Familie, Geschwister, Angehörige. Jesus hat durch Johannes gesprochen und er hat ihm das Buch der Offenbarung gegeben. Das Buch der Offenbarung kennen wir als die Apokalypse, die Endzeit. Und ja, das ist das Thema, worum es daran geht. Aber Jesus gibt Johannes die Vision von der Endzeit mit einem Ziel. Und zwar mit dem Ziel, die Christen, die in Verfolgung leiden, zu trösten. Und unter diesem Blick muss man auch die Offenbarung lesen. Ich habe heute Verse euch mitgebracht von einem Sendschreiben und auch bei den Sendschreiben noch als kleines Vorwort. Die Sendschreiben, Jesus gibt Johannes 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden. Und jetzt können wir uns denken, ja, schön, dass diese eine Gemeinde damals vor 2000 Jahren diesen Brief bekommen hat, dieses Schreiben bekommen hat. Aber es ist kein Zufall, dass es 7 Gemeinden waren. Weil das, was Jesus durch den Engel an Johannes offenbart über diese 7 Gemeinden, gilt für alle Gemeinden, gilt für die Weltgemeinde. Es gilt also auch für unsere Gemeinde und es gilt für die Gemeinden, die gerade in Verfolgung sind. Und so lese ich vor aus Offenbarung 3, die Verse 7 bis 11. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand schließen kann. Und der zuschließt, sodass niemand öffnen kann. Der lässt dir sagen, ich kenne dein Tun und habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Diese Leute behaupten, Juden zu sein, obwohl sie das gar nicht wirklich sind. Aber sie sollen erkennen, dass ich dich liebe, weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Ehrenkranz nimmt. Ganz stark, was Jesus hier zu dieser Gemeinde in Philadelphia sagt. Ich möchte auf 3 Punkte eingehen. Zunächst sagt Jesus, ich kenne dein Tun. Und ich finde es so wichtig, dass wir wissen, Jesus sieht uns, Jesus sieht dich, Jesus sieht die einzelne Gemeinde. Wie oft kennen wir es, zum Beispiel aus den Klageliedern im Alten Testament, wo die Leute fragen, Herr, siehst du überhaupt unsere Not? Hast du uns vergessen? Wie muss es für eine Gemeinde sein, wo der Pastor entführt wird, wo eine ganze Familie hingerichtet wird, weil sie geglaubt hat? Wie müssen die sich die Frage stellen? Jesus, siehst du uns? Und Jesus sagt, ich kenne dein Tun. Ich sehe, was hier passiert. Und dann schenkt Jesus Kraft. Eine Kraft, die nur er schenken kann. Er sagt, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Und es ist klar, dass die Kraft, die diese Gemeinde hat, nicht aus ihnen selbst kommt. Jesus sagt selbst, du hast nur wenig Kraft. Aber du machst eine Sache genau richtig. Du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Jesus stärkt die Gemeinde. Jesus ist für die Gemeinde da. Und auch wenn Versuchung kommt, wo Jesus sogar selbst sagt, ich sehe, dass diese Versuchung kommt. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute zu dir kommen. Aber sie werden sich vor dir niederwerfen. Wir werden gleich auch Zeugnisse hören, wo teilweise so etwas geschieht. Wo wirklich Menschen, wir kennen das sogar auch Paulus. Man sagt immer von Saulus zu Paulus, der selbst die Christen verfolgt hat und dann zum Jesus-Nachfolger wurde. Genau das Gleiche geschieht heutzutage auch noch. Sie sollen erkennen, dass ich sie liebe. Und das, was der größte Trost ist für diese Menschen, es wird ein Ende haben. Jesus kommt bald. Jesus sagt selbst, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Ehrenkranz nimmt, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Dieser Siegeskranz in Philadelphia, das war eine griechische Stadt, die für Olympia und alles Mögliche bekannt war und wo der Sieger immer einen Siegeskranz bekommen hat. Und diese Gemeinde weiß, wenn wir durchhalten, dann wird Jesus uns belohnen. Nicht aus unserer Stärke, also es ist ja nicht so, dass sie den Siegeskranz bekommen, weil sie eine starke Leistung gemacht haben, sondern sie haben Anteil an dem Sieg von Jesus Christus, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, weil Jesus Christus wieder auferstanden ist, hat er den Siegeskranz bekommen. Aber jeder, der an ihn glaubt, hat Anteil an diesem Siegeskranz, bekommt auch einen Siegeskranz. Sie müssen ihm in Treue festhalten. Wir müssen Jesus in Treue festhalten. Für uns sollte es doch so leicht sein im Vergleich zu denen, die unter Verfolgung stehen. Aber das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, Jesus kommt bald. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird Gerechtigkeit hergestellt. Gerechtigkeit, für uns hört sich das vielleicht manchmal an wie eine Drohung. Oh nein, dann werden Leute in die Hölle geschickt, andere Leute kommen in den Himmel. Und wie ist das hier bei uns? Für Menschen, die in Bedrängnis sind, die in Not sind, die so viel Ungerechtigkeit Tag für Tag erleben, die sich verstecken müssen, die sehnen sich nach der Gerechtigkeit Gottes. Das ist meine Frage an dich. Wie sehr sehnst du dich nach der Gerechtigkeit Gottes? Am Ende der Offenbarung sagt Jesus, dass er unsere Tränen abwischen wird. Dass es im neuen Himmel und auf der neuen Erde keine Tränen mehr geben wird. Das ist das, wonach sich die Gemeinde in der Verfolgung sehnt. Wir wollen jetzt gemeinsam gleich für die Christen, die in Verfolgung leben, beten. Und Open Doors hat dieses Jahr 2 Länder jetzt für diesen Gottesdienst explizit jetzt vorgestellt, einmal den Iran und einmal Nordkorea. Wir hatten anfangs die Christenverfolgung von heute, dann haben wir gerade in die Vergangenheit geschaut. Aber es ist so wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir haben gegenwärtig die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Das ist uns oft nicht bewusst, weil wir in Deutschland in totaler Freiheit leben. Aber weltweit sind über 365 Millionen Christen wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Open Doors hilft dabei, durch Verteilung von Bibeln, christlicher Literatur, zur Schulung, Hilfe zur Selbsthilfe in den einzelnen Ländern. Und Open Doors ruft die Länder, die nicht in Verfolgung sind, zum Gebet für verfolgte Christen auf. Denn, das finde ich interessant, Open Doors sagt, wenn sie in Kontakt mit Untergrundgemeinden kommen, das Erste, was sie sich wünschen, ist oftmals gar nicht so viel Material, sondern Gebet von anderen Christen in der Welt. Kommen wir zum Iran. Frau, Leben, Freiheit. Und mit diesem Motto gingen seit September 2022 viele Iraner auf die Straße, um dagegen zu protestieren, wie der Staat die eigene Bevölkerung unterdrückt. Denn seit der Islamischen Revolution 1979 ist der Iran ein islamischer Gottesstaat, in dem die Scharia, das islamische Recht, konsequent umgesetzt wird. Viele Iraner wünschen sich ein Ende dieses Systems, denn die Menschen sind enttäuscht davon, wie sich das Land nach der Islamischen Revolution entwickelt hat. Ein großer Teil hat sich vom Islam distanziert und Zehntausende sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Aber von der Regierung werden diese Christen als Staatsfeinde betrachtet und verfolgt. Wir sehen ein kurzes Video, was uns diese Realität vor Augen führt.
Es ist nicht zu übersehen. Die Regierung des Iran ist stolz auf die Staatsreligion, den Islam. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden Sepah stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Islamischen Republik ist. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Nach der Covid-19-Pandemie wurden alle 4 verbliebenen farsischsprachigen Kirchen auf unbestimmte Zeit geschlossen und durften nicht wieder eröffnet werden. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden.
Ich erinnere mich, dass ich in unserer Wohnung eine kleine Gruppe Christen traf. Wir waren zu 4 oder 5. Das war unsere Hausgemeinde. Unser Pastor rief uns einige Tage vorher an und gab uns Bescheid, ob und wann wir uns treffen würden. Aber seine Nummer hatten wir nicht aus Sicherheitsgründen. Damit wir nicht geortet werden konnten, nahmen wir vor den Treffen unsere Batterien aus den Handys. Zur Sicherheit sagten wir einander unsere richtigen Namen nicht. Auch von unserem Pastor kannten wir nur seinen Spitznamen.
Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens verhaftet und gefoltert zu werden.
Eines Tages wurden ein paar Leute unserer Gruppe festgenommen. Wir anderen wurden gewarnt, wir kommen und verhaften euch. Entweder ihr findet ein gutes Plätzchen oder ihr verlasst den Iran. Wenn ein Mensch seine Heimat verlassen muss, bedeutet das, er musste sehr vieles zurücklassen, sein ganzes Leben.
Sie sperrten uns beide ein, jeden alleine. Ich hatte große Angst. Der einzige Gedanke, der mir ein bisschen Mut gab, war mein Gedanke an Gott. Deshalb habe ich die ganze Zeit mit Gott gesprochen. Wegen der Bücher im Auto hatte ich große Angst. Es waren einfach zu viele Bücher. Und ich wusste, sie könnten mich verurteilen.
Ich weiß, Jesus war bei uns, als sie uns geschlagen und uns verhört haben. Wir spürten eine Wärme in unseren Herzen und fühlten, dass Jesus mit uns ist. Jesus selbst hat gesagt, glücklich ist, wer wegen mir verfolgt und geschlagen wird.
Mein Mann und ich beten täglich für die Iraner, für jede Stadt im Iran. Für all die Straßen, in denen wir spazieren gingen. Für all die Menschen, die wir kennenlernten. Wir beten für die, denen wir von Jesus erzählten. Bitte betet für diejenigen, die für den Namen Jesu Christi unter Druck sind oder im Gefängnis sitzen, dass der Tag der Freiheit bald kommt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wow. Mich berührt das immer, also ich habe das Video schon zweimal vor dem Gottesdienst gesehen, um mich vorzubereiten, aber mich berührt das immer wieder, wenn man hört, dass jemand die Wärme von Jesus spürt während er gefoltert wird. Wenn ich für Menschen aus anderen Ländern oder für verfolgte Christen bete, dann bete ich eigentlich eher dafür, dass sie nicht gefoltert werden. Aber einfach, dass sie so ein Zeugnis bringen können, fasziniert mich. Wir hören jetzt die Geschichte von Farhad, einem iranischen Christen. Der heißt eigentlich anders, aber aus Sicherheitsgründen können wir seinen echten Namen nicht nennen und sein Gesicht nicht zeigen. Farhad war stark drogensüchtig, als er Jesus kennenlernt. Er sagt, in dem Moment, als ich mein Leben Jesus übergab, spürte ich den Heiligen Geist in mir. Er rief in mir ein Gefühl von Freiheit und Glück hervor, das mich dazu brachte, auf der Stelle mit den Drogen aufzuhören. Für seine Familie und seine Freunde war diese plötzliche Verwandlung kaum nachzuvollziehen. Als ich zu Christus fand und begann, von ihm zu erzählen, dachten die Leute, ich hätte Drogen genommen und würde wieder irgendwelches Zeug schwafeln. Aber das Verlangen, die gute Botschaft weiterzugeben, die sein Leben so verändert hatte, blieb bestehen. Aber wie? Die iranische Regierung betrachtet es als Gefahr für den Staat, wenn Muslime sich dem christlichen Glauben zuwenden. Deshalb geht sie entschieden gegen Christen vor, die offen über das Evangelium sprechen. Farhad war unsicher, wie sein weiterer Weg aussehen sollte und arbeitete weiterhin als Taxifahrer. Eines Tages hörte er im Auto Lobpreismusik und wurde von einem Fahrgast darauf angesprochen. Farhad konnte ihm als Antwort das Evangelium erklären und der Fahrgast vertraute noch während der Fahrt sein Leben Jesus an. Dies öffnete eine neue Tür in meinem Herzen und ich erkannte, ich kann die Botschaft der Erlösung den Menschen um mich herum weitergeben, sagt Farhad. Begeistert begann er zu evangelisieren, schloss sich einer Hausgemeinde an und erhielt über sie Zugang zu Bibeln und christlichem Material zum Weitergeben. Er wusste nicht, dass die Behörden ihm bereits auf der Spur waren. Eines Tages wurde Farhad wegen seiner christlichen Aktivitäten verhaftet und kam ins Gefängnis. Doch auch an diesem von Angst und Schmerz geprägten Ort gab er nicht auf, sondern er wandte sich an seinen Herrn. Ich fragte Jesus, was möchtest du hier von mir? Was soll ich tun? Bald erkannte er, dass die Gefängniszelle nicht das Ende seines Dienstes bedeutete, sondern sich nur die Umstände verändert hatten. Er traf einen Mann, der unter Schmerzen litt, und betete für ihn im Namen Jesu. Augenblicklich wurde der Mann geheilt und erzählte daraufhin anderen von dem Wunder, das er erlebt hatte. Dies führte dazu, dass mehrere Menschen auf Farhad zukamen, um mehr über Jesus zu erfahren. Während seiner Inhaftierung vertrauten insgesamt 23 Mitgefangene Jesus Christus ihr Leben an. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis floh Farhad mit seiner Familie aus dem Iran, um sie zu schützen. Es fiel ihm nicht leicht, seiner Heimat den Rücken zu kehren. Ich verließ das Land unter Tränen, in dem Wissen, dass die Ernte reich war, es aber nur wenige Arbeiter gab. Heute ist Farhad Pastor in einem anderen Land. Er sagt, ich bin bereit, dem Herrn zu dienen, wohin auch immer er mich ruft. Wenn wir wissen, dass Jesus noch immer nach Jüngern sucht, um Seelen zu retten, erkennen wir, dass wir unserem Herrn damit Freude bereiten können, wenn wir das Evangelium weitergeben. Jetzt wollen wir gemeinsam für unsere verfolgten Geschwister im Iran beten. Und Bernd, du hast es gerade schon so schön gesagt, wie wir es machen können. Wir können es wieder an die Tische richtig uns zueinander drehen und wirklich in Tischgemeinschaften für den Iran, für unsere verfolgten Geschwister beten. Genau, die Gebetsanliegen oder die Hilfe für Gebetsanliegen ist schon an der Wand dort. Und wir nehmen uns einfach 5 bis 10 Minuten, um gemeinsam zu beten. Und dann werde ich von hier oben ein Schlussgebet sprechen. Dir, dass du in einem Land, in dem die Dunkelheit regiert, dass du dort mit deinem Licht hineinscheinst, dass Menschen dort dir begegnen. Und Herr, wir bitten dich darum, dass du diese Menschen stärkst, dass ja dort, wo eine Bibel oder andere christliche Lektüre ja einfach ein Beweisstück fürs Gefängnis sind, dass du trotzdem ermöglichst, dass die Christen dort in deinem Wort lesen können, dass sie das, wonach sie sich so sehr sehnen, dass sie da Möglichkeit haben, in dir stark zu werden, dass du ihnen durch deine Offenbarung begegnest. Herr, ich bitte dich, dass du die Christen im Iran stark machst und dass du das Land durch sie veränderst. Amen. Die Situation im Iran ist ja absolut fatal. Gleichzeitig ist es, ich sag mal, lediglich nur Platz 7 auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors. Jetzt kommen wir zu Nordkorea. Nordkorea ist Platz 1. In keinem Land werden die Bürger so sehr unterdrückt. Die Menschen hungern und leben in Armut. Und schon im Kleinkindalter sind sie der Propaganda der Regierung ausgesetzt. Die Regierung schottet das Land ab, damit keine Information aus dem Land eindringen kann. Und wem es doch gelingt, Bücher, Filme, Musik, irgendetwas in das Land hineinzuschmuggeln, muss mit brutalen Strafen rechnen, wenn er erwischt wird. Besonders hart geht das Regime gegen Christen vor. Denn Christen geben Jesus Christus den Platz als oberste Autorität in ihrem Leben. Wenn Christen entdeckt werden, deportiert man sie und ihre Familien in Arbeitslager oder man tötet sie auf der Stelle. Es ist ein Wunder, dass es unter dieser härtesten Verfolgung eine wachsende Untergrundgemeinde im Land gibt. Wir sehen ein Video, was diese Lage beschreibt.
Nordkorea, ein Land mit einem gottgleichen Personenkult um den großen Führer Kim Jong-un und seine Vorgänger Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch wenn das Land offiziell Demokratische Volksrepublik genannt wird, so hat das totalitäre Regime ein wachsames Auge auf seine Bürger. Es gibt keine Religions- und Glaubensfreiheit und deshalb sind Christen quasi Staatsfeinde in ihrem eigenen Land. Sie betrachten Christen als eine Bedrohung für ihre Nation, weil die Christen Gott anbeten und ihm folgen. Daher ist Nordkorea derzeit das Land mit der stärksten Verfolgung in der Welt. Wird dort jemand Christ, bedeutet das, dass er versucht, einen anderen Lebensstil zu leben als der offiziell anerkannte. Und damit stellt er sich gegen die Parteiführung und die Regierung. So sehen sie das. Man wird als politischer Verbrecher gesehen. Werden sie entdeckt und verhaftet, tötet man die Christen, ihre Eltern und ihre Kinder. Es werden also 3 Generationen umgebracht oder sie kommen lebenslang in ein politisches Gefängnis.
So jagen sie allen Angst ein. Das nordkoreanische System gleicht einer Art Götzendienst. Es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderes zu verehren als die Staatsführer. Irgendein anderes Idol zu haben als das ihre. Der christliche Glauben wird einer politischen Überzeugung gleichgesetzt. Hast du die Kirche besucht, dann verehrst und glaubst du einen anderen Gott als den ihren. Darum haben sie mir gedroht und mich mit Schlafentzug gefoltert.
Von klein auf werden Nordkoreaner damit einhergehend indoktriniert. Dadurch werden Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitzel.
Die Untergrundkirche sagte den Gläubigen, mit niemandem über ihren Glauben zu reden. Hätte bei uns aber jemand sichere Beweise gefunden, wie zum Beispiel eine Bibel, dann wäre unsere ganze Familie in einem Straflager für politische Gefangene gelandet. Wenn sie dich einmal dorthin gebracht haben, ist es fast unmöglich, da wieder herauszukommen. In meiner Heimatstadt war ich einmal an einem solchen Ort.
Nordkoreaner, die versuchen, über China zu fliehen, sind ebenfalls großer Gefahr ausgesetzt. Die Grenzen werden stark bewacht. China schickt jeden Nordkoreaner sofort wieder zurück. Und das, obwohl das Land ein UN-Flüchtlingsabkommen unterzeichnet hat. Es wäre problemlos möglich, alle Geflüchteten ohne weitere Kosten und Mühen nach Südkorea zu schicken. Der südkoreanischen Verfassung nach sind nordkoreanische Geflüchtete sogar südkoreanische Staatsbürger. In Nordkorea werden sie als Vaterlandsverräter bestraft. Doch die Untergrundgemeinde in Nordkorea wächst weiter.
Es spornt mich an zu wissen, dass da Menschen sind, die für uns beten und sowohl geistliche als auch praktische Hilfe leisten, damit wir siegreich sein können. Ich bin Gott dankbar, dass wir durch eure Gebete an unserem Glauben festhalten können und unseren Weg mit Jesus inmitten der Verfolgung gehen können.
Ich bin so dankbar für alle, die für Nordkorea beten. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie für die Menschen in Nordkorea beten.
Ein Zeugnis von Damaris, die Frau voller Träume. Ihren wirklichen Namen können wir wiederum nicht nennen. Wir nennen sie Damaris. Sie erzählt: Ich entdeckte schon in der Grundschule mein sportliches Talent und wollte eine hervorragende Sportlerin werden, die dem Land Ehre macht. Dieser Traum zerplatzte später und mein Lebenstraum änderte sich. Ich wollte einen wohlhabenden und mächtigen Mann aus der Partei oder der Armee heiraten. Während meines Studiums starb der oberste Führer Kim Il-sung. Der berüchtigte mühsame Marsch begann, bei dem Millionen von Nordkoreanern verhungerten. Unterernährung führte dazu, dass Studenten während der Vorlesungen zusammenbrachen. Die nationale Hungersnot verschlimmerte sich und meine Mutter und ich beschlossen, das Land zu verlassen. Damaris fand einen Fluchthelfer, der sie und ihre Mutter über die Grenze führen sollte. Dazu mussten sie den Grenzfluss überqueren. In der dafür vereinbarten Nacht war es stockdunkel. Wir hatten keine Ahnung, wo wir uns befanden und was wir tun sollten. Also mussten wir uns ganz auf die Führung des Fluchthelfers verlassen. An einer Stelle mussten wir gegen die Strömung schwimmen. Hätte der Fluchthelfer mich nicht auf halber Strecke am Arm festgehalten, hätte ich nicht überlebt. Nach minutenlangem Kampf schaffte ich es aus dem Wasser. Aber ich konnte meine Mutter nirgends entdecken. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. In China fand Damaris zunächst Unterschlupf bei ihrem Onkel und ihrer Tante. Sie kam mit Christen in Kontakt und begann, die Gottesdienste einer nahegelegenen Gemeinde zu besuchen. In dem Moment, als das Evangelium in mein Leben trat, folgten Schwierigkeiten. Einem meiner Cousins passte es nicht, dass ich bei meinen Verwandten wohnte, und eines Tages drohte er meinem Onkel und meiner Tante während eines Streits, dass er mich bei der Polizei verraten würde. Als sich der Familienkonflikt verschärfte, machte er seine Drohung wahr. Agenten der Regierung suchten nach mir. Gott sei Dank war ich an jenem Morgen früh in der Gemeinde und nahm an einem Gebetstreffen teil. Als ich nach Hause gehen wollte, lud mich einer der Ältesten zu einem Frühstück ein, an dem auch Gäste aus Südkorea teilnehmen würden. Wäre ich nach Hause gegangen, wäre ich festgenommen worden. Nach dem Frühstück rief mir der Älteste zu, ich solle sofort fliehen. Er sagte, dass ein Fahrzeug vor dem Gebäude geparkt habe. Er habe jemanden von der Regierung aus dem Auto steigen sehen. Ich rannte zur Hintertür der Gemeinde und ging direkt zum Haus einer der Diakonissen in der Nähe. Sie nahm mich auf und half mir zu entkommen. Die Wachen konnten mich nirgends finden. Also ordneten sie an, alle Verkehrsmittel und Straßen in und aus der Region zu sperren. Ich fühlte mich wie eine Ratte in einer Falle. Die Diakonisse sagte mir, dass sie den Wasserweg nicht gesperrt hätten. Irgendwie schafften wir es, den Fluss gemeinsam zu überqueren. Wir reisten weit über die Berge und erreichten schließlich ein kleines Dorf. Sie führte mich zu einem der Gebäude, in dem sich eine Hauskirche befand. Damaris konnte schließlich aus China fliehen. Heute träumt sie davon, eines Tages in ihr Heimatland Nordkorea zurückzukehren und dort Jesus zu dienen. Wir wollen jetzt wieder gemeinsam uns in Tischgebeten uns für Nordkorea einsetzen, für unsere Geschwister dort. Viele Nordkoreaner lernen auf ihrer Flucht Jesus kennen. Und manche von ihnen kehren auch wieder nach Nordkorea zurück, um dann das Evangelium weiterzugeben. Wir haben gerade gehört, in welcher extremer Gefahr diese Christen leben. Wenn ihr Glaube entdeckt wird, droht ihnen Folter und Tod. Lasst uns gemeinsam beten. In Psalm 3 heißt es: Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Herr, es macht mich zutiefst betroffen, dieses Land Nordkorea zu sehen, was in so einer Dunkelheit ist, wo es so deutlich ist, dass der Satan ein absolutes Interesse hat, dieses Land zu peinigen, zu unterdrücken und keine Hoffnung zuzulassen. Und auch, dass zum Beispiel Damaris ihren Glauben erst im Ausland finden konnte. Herr, ich bitte dich, dass du dieses Land frei machst, dass du dieses Land heilst, dass du mit deiner Hoffnung in dieses Land hineinstürmst. Es ist für mich ein Wunder, dass dort überhaupt eine Gemeinde wachsen kann. Und dafür danke ich dir, Herr. Aber ich bitte dich, dass du dieses Land wirklich befreist. Und Herr, wir hörten auch von den Gefängnislagern, aus denen wir gar keine Information bekommen, weil dort niemand mehr rauskommt. Und so bete ich dich, Herr, dass du dort Hoffnung säst zu den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, denen jegliches Anrecht auf Hoffnung genommen wird. Aber du, Jesus, kannst als Licht in jeder Dunkelheit scheinen. Halleluja. Amen. Auf den Tischen habt ihr Gebetskärtchen, aber auch so ein Heft von Open Doors. Ich habe jetzt hier das von Oktober, ihr habt schon das von November dort ausliegen. Und ich habe zu Beginn schon gesagt, das, was sich die Menschen in Verfolgung am meisten wünschen, ist unser Gebet. Und wir haben heute den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Es wäre eine Schande, wenn wir nur einmal im Jahr an unsere verfolgten Geschwister denken. Dieses Heft könnt ihr euch auch, also an der Rückseite gibt es so einen kleinen Brief, den könnt ihr ausfüllen und dann in den Postkasten schmeißen. Und dann bekommt ihr jeden Monat ein Heft, das ist komplett kostenlos. Und da drin ist dann ein kleiner Gebetskalender. Da ist für jeden Tag ein Gebetsanliegen und es ist nicht viel Text, das sind nur 3 Zeilen, wo euch eine kurze Situation aus einem Land beschrieben wird und dass ihr dann dafür beten könnt. Diesen Gebetskalender könnt ihr euch an den Ort legen, wo ihr jeden Tag reinschaut. Ich hoffe, es ist eure Bibel, aber wenn es euer Laptop ist, dann legt ihn einfach immer in den Laptop rein. Und immer wenn ihr ihn aufklappt, dann könnt ihr auch daran denken. Weiterhin sind auch Möglichkeiten zum Spenden und alles Weitere in diesem Heftchen drin. Ich habe 10 Exemplare mitgebracht. Falls ihr irgendwie weiteren Bedarf habt, kommt gerne auf mich zu. Und ich gebe euch noch eine Aufgabe gleich für während des Brunches. Da sitzen wir auch wieder hier an den Tischen. Und Johannes, vielleicht kannst du es doch noch einmal zeigen. Das ist die Karte vom Weltverfolgungsindex 2024. Da seht ihr die, ich glaube, die Top 50 Länder, in denen Christen verfolgt werden. Je weiter höher die Nummer ist vom Ranking, desto schlimmer ist die Verfolgung. Und das wird nach dem Gottesdienst, also ihr müsst euch das jetzt nicht zu intensiv anschauen, nach dem Gottesdienst werden wir diese Folie weiterhin zeigen. Und wenn ihr an eurem Tischen mit eurem Essen seid, unterhaltet euch doch mal mit euren Tischnachbarn darüber, welche Länder ihr selbst kennt, in welchen ihr vielleicht wart, Freunde von euch wart. Und nehmt euch eins dieser Länder als Gebet für euren Tisch zu Herzen. Ich möchte abschließen noch mit dem letzten Vers, den Jesus für die Gemeinde aus Philadelphia bereit hat. Oder die letzten beiden Verse, die Verse 12 und 13. Dort sagt Jesus, wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird diesen Platz für immer behalten. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und mit dem Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Und mein eigener neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer hören will, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Was für ein Vorrecht, dass die, die gerade in Verfolgung leben, von Jesus eine Belohnung für ihre Treue und für ihr Durchhaltevermögen bekommen. Auf dass das sie trägt und sie stärkt. Amen.